Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Heute geht es wieder mal um die Cum-Ex-Geschäfte. Ich stütze mich bei diesem Podcast auf einen Artikel aus der Tagesschau. Er hat den Titel »Die dicken Fische kriegt der Staat nicht«. Er ist vom 22.11.2025, Stand 16.22 Uhr. Es ist ein Interview mit Frau Brohr-Hilke. Die kennen wir ja schon aus den anderen Podcasts. Nummer 302, der heißt »Gefährliche Muster in der Justiz erkennen«. Und Teil 2 gab es dann in der Nummer 331. Das ist jetzt Teil 3. Hier der Artikel in Auszügen. Große Steuerbetrüger sind für den Staat kaum zu fassen. Dahinter stecke System, so die ehemalige Staatsanwältin Brohr-Hilke im Gespräch mit Tagesschau.de. Der Staat sei hier schwach aufgestellt. Die Cum-Ex-Geschäfte gelten als der größte Steuerbetrug in der deutschen Geschichte. Dahinter stehen illegale Aktiendeals, mit denen sich eine Gruppe von Bankern, Anwälten und weiteren Finanzmarktakteuren auf Staatskosten bereichert hat. In den Jahren 2001 bis 2011 haben sich die Täter unter dem Vorwand einer Gesetzeslücke mehrfach Kapitalertragssteuern erstatten lassen. Steuern, die zuvor gar nicht gezahlt worden waren. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 10 Milliarden Euro. Die Staatsanwältin Anne Brohr-Hilke war maßgeblich an der Aufklärung einiger Fälle beteiligt. Ihre Ermittlungen führten zu den ersten Urteilen im Steuerbetrugsskandal um Cum-Ex. In ihrem jüngst veröffentlichten Buch mit dem Titel Cum-Ex, Milliarden und Moral beschreibt sie die Schwierigkeiten im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität und zeigt Lösungswege auf. Was hat sie persönlich dazu bewogen, den Staatsdienst zu quittieren? Ich war immer sehr gerne Staatsanwältin, aber ich habe bemerkt, dass es im Bereich von Wirtschaftskriminalität am schwersten ist, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Und da gehört ja auch Steuerhinterziehung dazu. Der Staat ist an dieser Stelle sehr schwach aufgestellt und steht aber einer sehr gut ausgestatteten Finanzbranche gegenüber. Das ist ein fatales Ungleichgewicht der Kräfte. Wozu führt das? Das hat zur Folge, dass die Behörden zwar mit den kleinen Fischen ganz gut zurechtkommen, aber die dicken Fische, also die Fälle mit den wirklich großen Schadenssummen, wie zum Beispiel Cum-Ex, die können eben kaum angegangen werden mit den derzeitigen Strukturen. Dadurch entstehen uns allen, den ehrlichen Steuerzahlern, enorme Schäden. Das schadet auch der Wirtschaft insgesamt und das schadet auch dem Vertrauen in einen funktionierenden Rechtsstaat, wenn das Recht nicht gleichmäßig durchgesetzt werden kann. Ja, und all dies wollte ich ändern, denn das habe ich eben bei meinen Ermittlungen beobachtet, dass das so ist. Als Oberstaatsanwältin ermittelten sie über 10 Jahre gegen Cum-Ex-Täter und erstritten zahlreiche rechtskräftige Urteile. Aber als Staatsanwältin war es nicht meine Rolle, das System zu verändern, sondern da war ich für den Einzelfall zuständig, also die Täter vor Gericht zu bringen. Aber ich habe eben gemerkt, was das für ein riesen Kraftakt ist und dass sich die Strukturen dringend ändern müssen. Und das kann ich jetzt in meiner jetzigen Rolle bei der Bürgerbewegung Finanzwende anprangern. Da darf ich öffentlich über solche Probleme sprechen. Ich kann auch Lösungsvorschläge machen und zusammen mit vielen Bürgern und Bürgerinnen aus der Zivilgesellschaft den notwendigen Druck erzeugen, hoffentlich für die notwendigen Veränderungen zu sorgen. Nennen Sie doch mal Beispiele dafür, dass die Justiz da an ganz harte Grenzen stößt. Gerade die Cum-Ex-Fälle, die waren wahnsinnig umfangreich, wahnsinnig komplex und auch langwierig zu ermitteln. Das lag zum Beispiel daran, dass sämtliche Akteure und auch sämtliche Unterlagen im Ausland lagen. Und das ist eben für deutsche Behörden wahnsinnig schwer, außerhalb des deutschen Staatsgebiets zu ermitteln. Das ist natürlich ein Problem, weil Wirtschaftskriminalität meistens grenzüberschreitend ist. Es war ein wahnsinniger Kraftakt, die Ermittlungen zu Ende zu führen, anzuklagen und auch Urteile zu erwirken. Aber es muss ja nicht so sein, denn die Strukturen könnte man ja ändern. Schauen wir mal konkret auf den Cum-Ex-Betrug. Wie kann es sein, dass das über Jahre funktioniert hat, dieses System? Das lag daran, dass die Taten sehr professionell verschleiert worden sind. Die Branche ist da total professionell und auch sehr konspirativ vorgegangen. Die Täter haben verschachtelte Auslandsstrukturen gewählt und teilweise auch die Behörden direkt getäuscht. Wenn dann die Fälle doch mal aufgedeckt worden sind von den Behörden, dann gab es eben wahnsinnig viel Gegenwehr. Das alles hat die Aufklärung maximal erschwert. Und gleichzeitig wurde auch kräftig lobbyiert, sagen sie. Im öffentlichen Raum, auch in den Medienlandschaften, sind viele falsche Narrative gestreut worden, die dazu beigetragen haben, dass das Problem enorm verharmlost wurde. Dadurch wurde es von politischen Entscheidungsträgern und auch von der Öffentlichkeit maximal unterschätzt. Lange Zeit sind diese Narrative nicht hinterfragt worden, deswegen ist es auch so lange unterm Radar gelaufen. Wie groß war denn der Druck, der auf Sie während der Ermittlungen ausgeübt wurde? Ich habe enormen Gegenwind bekommen. Nicht nur ich, auch meine ganzen Kollegen, die damit beschäftigt waren. Das fängt damit an, dass so wirklich jedes Rechtsmittel, was möglich ist, ausgeschöpft wird. Es gibt aber auch Dienstaufsichtsbeschwerden, Strafanzeigen. Und neuerdings, also seit ein paar Jahren, ist das auch oft flankiert von Medienkampagnen. Heute haben Wirtschaftskriminelle nicht nur teure Anwälte mit ganzen Teams dahinter, sondern es wird ihnen empfohlen, auch immer noch einen PR-Manager hinzuzunehmen. Das sieht man auch tatsächlich auf den Webseiten der renommierten Anwaltskanzleien. Gleichzeitig werden Medienkampagnen gestartet, um die Ermittler und die Ermittlungen insgesamt zu diskreditieren. Das macht die Ermittlungen schwierig. Warum tut sich der Staat so schwer, damit das Geld zurückzufordern? Ist das überhaupt möglich? Ja klar ist das möglich, das hat ja auch schon stattgefunden. Wir sind ja schon ein paar Schritte gegangen bei der Cum-Ex-Aufklärung. Es sind sowohl Täter ins Gefängnis gewandert, als auch schon 3,1 Milliarden Euro wieder zurückgefordert worden. Das hört sich jetzt erstmal viel an, aber angesichts einer geschätzten Gesamtschadenssumme von mindestens 10 Milliarden Euro ist das ungefähr ein Drittel. Es gibt also noch viel Luft nach oben. Woran liegt das? Brauchen wir schärfere Gesetze? Wir haben eigentlich ausreichend gute Gesetze, daran liegt das gar nicht. Obwohl immer erzählt worden ist, es gäbe eine Gesetzeslücke, ist das nicht der Fall. Sondern wir haben vielmehr das Problem, dass wir mit der derzeitigen Behördenlandschaft nur sehr eingeschränkt in der Lage sind, diese Gesetze auch umzusetzen. Die Fälle zu entdecken ist schon ein Problem. Und dann diese wahnsinnig langwierigen Ermittlungen und Aufklärungen mit den derzeitigen Bordmitteln zu bewältigen. Welche strukturellen Mängel sind Ihnen innerhalb der Behörden aufgefallen? Sie haben zu wenig Personal, Sie haben kaum Zeit, Fachexpertise zu bilden, stehen aber auf der anderen Seite natürlich einer hochspezialisierten Branche gegenüber. Das ist ein Problem. Es gibt zudem kaum Vernetzung der Behörden untereinander. Wir haben ja ein föderalistisches System in Deutschland. Das muss man sich so vorstellen, da sitzen ganz viele Beamte überall in ihren Büros und sprechen kaum miteinander. Wir haben also gar kein funktionierendes Wissensmanagement. All diese strukturellen Probleme haben wir nicht nur bei der Staatsanwaltschaft, sondern auch bei der Polizei und der Steuerfahndung in der Finanzverwaltung. Das führt dann dazu, dass wir, Stand jetzt, sehr schwer mit diesen großen Fällen zurechtkommen. Das Gespräch führte Stefan Wolf in der Sendung Update Wirtschaft am 20. November 2025 um 9.05 Uhr. Soweit zu dem Artikel. Ja, hier meine Highlights aus dem Interview. Der Staat ist bezüglich Cum-Ex sehr schwach aufgestellt und steht einer sehr gut ausgestatteten Finanzbranche gegenüber. Die Taten sind sehr professionell verschleiert worden. Die Branche ist total professionell und auch sehr konspirativ vorgegangen. Die Täter haben verschachtelte Auslandsstrukturen gewählt und teilweise auch die Behörden direkt getäuscht. Die Fälle sind wahnsinnig umfangreich, wahnsinnig komplex und auch langwierig zu ermitteln. Das lag zum Beispiel daran, dass sämtliche Akteure und auch sämtliche Unterlagen im Ausland lagen. Das ist ein fatales Ungleichgewicht der Kräfte. Es ist für die deutschen Behörden wahnsinnig schwer, außerhalb des deutschen Staatsgebiets zu ermitteln. Das ist ein Problem, weil Wirtschaftskriminalität meistens grenzüberschreitend ist. Wenn dann die Fälle aufgedeckt worden sind von den Behörden, dann gibt es eben wahnsinnig viel Gegenwehr. Frau Brohrhilker hat enormen Gegenwind bekommen. Also nicht nur sie, auch die Kollegen, die damit beschäftigt waren. Und das fängt damit an, dass so wirklich jedes Rechtsmittel, was möglich ist, ausgeschöpft wird. Es gibt aber auch Dienstaufsichtsbeschwerden und Strafanzeigen. Heute haben Wirtschaftskriminelle nicht nur teure Anwälte mit ganzen Teams dahinter, sondern es wird ihnen auch empfohlen, immer auch noch einen PR-Manager hinzuzunehmen. Und dann werden gleichzeitig Medienkampagnen gestartet, um die Ermittler und die Ermittlungen insgesamt zu diskreditieren. Und das macht die Ermittlungen schwierig. Das alles hat die Aufklärung maximal erschwert. Im öffentlichen Raum, auch in den Medienlandschaften, sind viele falsche Narrative gestreut worden, die dazu beigetragen haben, dass das Problem enorm verharmlost wurde. Dadurch wurde es von politischen Entscheidungsträgern und auch von der Öffentlichkeit maximal unterschätzt. Und lange Zeit sind diese Narrative nicht hinterfragt worden. Innerhalb der Behörden gibt es strukturelle Mängel, zu wenig Personal, kaum Zeit, Fachexpertise zu bilden, kaum Vernetzung der Behörden untereinander und es gibt auch kein funktionierendes Wissensmanagement. Und all diese strukturellen Probleme gibt es nicht nur bei der Staatsanwaltschaft, sondern auch bei der Polizei und der Steuerfahndung in der Finanzverwaltung. Und das führt dann dazu, dass wir Stand jetzt sehr schwer mit diesen großen Fällen zurechtkommen. Und diese Strukturen könnte man ändern. So, wenn Sie nun in der internen Revision einer dieser Behörden wären, was würden Sie tun? Wenn man jetzt das Ganze auf einen Konzern übertragen würde, dann haben wir also als oberste Muttergesellschaft die Bundesrepublik Deutschland. Und die hat dann verschiedene Tochtergesellschaften oder vielleicht sogar Joint-Venture-Unternehmen in den verschiedenen Bundesländern. Und dann gibt es noch die verschiedenen Silos, das heißt themenfokussierte Gesellschaften, die ebenfalls auf Bundes- und Landesebene aktiv sind. Das sind die Staatsanwaltschaft, die Polizei und die Steuerfahndung. Das ist aber nicht in einer übergreifenden Matrixorganisation eingebettet, wie Sie das aus einem großen Konzern kennen, sondern jede Gesellschaft muckelt fröhlich vor sich hin. Allen gemeinsam ist jedoch, dass alle verschiedenen Einheiten gemeinsam ein übergeordnetes Problem haben. Es gibt gut organisierte Wirtschaftskriminelle, die die verschachtelten Konzernstrukturen ausnutzen. Und das erinnert mich übrigens an diese globalen Klimaziele und die zersplitterten Interessenvertreter, die globalen, gut organisierten Umweltsündern gegenüberstehen. Da erinnern Sie sich vielleicht noch an den Podcast Nummer 337 über Nordic Waste. Aber zurück zum Thema. Den einzelnen internen Revisionen der einzelnen Gesellschaften ist es kaum möglich, das übergeordnete größere Problem zu erfassen. Und falls Sie es tun, weil Sie es in der Zeitung gelesen haben zum Beispiel, fühlen Sie sich machtlos oder hilflos. Was sollen wir denn jetzt tun? Ha, dafür ist doch jemand anderes zuständig. Sollten die einzelnen internen Revisionen deshalb aufgeben? Ich denke nicht. Allein durch die Berichterstattung über die Cum-Ex und die Cum-Cum und was weiß ich welche Problematik und durch die Initiative von Frau Brohrhilker sollte jede und jeder von uns aus einer Behörde in der risikoorientierten Prüfungsplanung dieses übergeordnete Thema aufnehmen. Ja, ich weiß, das Thema ist groß. Aber guess what? Das Risiko ist immens. Denn es geht hier nicht nur um dieses eine Thema. Es geht um ein weltweites Muster, das jedem Land in der einen oder anderen Weise Probleme macht. Einzelne Konzerne oder Kriminelle spielen die historisch gewachsenen staatlichen Strukturen mittels guter Organisation und weltbestem Know-how gegeneinander aus. Egal, ob es sich nun um Wirtschaftskriminalität oder Umweltverschmutzung handelt, das Muster ist immer das gleiche. Eine gut funktionierende Organisation steht einem unkoordinierten Haufen von einzelnen Interessenvertretern gegenüber, die sich nicht koordiniert bekommen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob die sich überhaupt eigeninitiativ koordinieren wollen. Reines Gedankenspiel. Wenn die internen Revisionen der einzelnen Gesellschaften erkennen, dass sie gemeinsam ein großes Problem haben, dann sollten sie sich behördenübergreifend zusammentun und überlegen, ob sie nicht koordiniert und gleichzeitig jeder auch für sich in der eigenen Organisation die geeigneten Rahmenbedingungen für eine erfolgreichere Strafverfolgung Wirtschaftskrimineller schaffen können. Da es sich bei den Cum-Ex-Fällen um eine einzige Branche handelt, die sogar staatlich beaufsichtigt ist, sollte es ein leichtes sein, hier voranzukommen. Zusätzlich könnten auch die Rechnungshöfe auf Bundes- und Landesebene dieses gemeinsame Vorhaben flankierend unterstützen. denn die von den Anwälten geschaffenen Erschwernisse und genutzten Verzögerungstaktiken kosten Zeit und damit Steuergelder. Dass das nicht leicht werden wird, das glaube ich sofort. Wie der Artikel bestätigt, haben wir es mit Profis zu tun. Aber was wäre dann möglich, wenn wir es schaffen, die großen Themen anzugehen? In welcher Welt könnten wir und unsere Kinder und Enkelkinder zukünftig leben? Aber noch einmal, wir als interne Revision haben auf die Aufbau- und Ablauforganisation zu blicken. Prüfungen im Klein-Klein sind einfach. Zur Meisterschaft kommt man dann, wenn man einen Schritt zurücktritt, das große Ganze betrachtet und es dann Schritt für Schritt angeht. Vielleicht müssen erst neue Strukturen geschaffen werden. Vielleicht müssen Strukturen angepasst werden. Vielleicht muss der Daten- und Informationsaustausch zwischen verschiedenen Behörden erleichtert werden. Vielleicht muss mehr oder anderes Personal eingesetzt werden. Vielleicht muss eine noch größere Fachexpertise ausgebildet werden. Und ganz sicher muss sich die Vernetzung der Behörden untereinander und das gemeinsame Wissensmanagement verbessern. Und hier gilt immer die Frage zu stellen, welche Rahmenbedingungen werden benötigt, um international agierende, gut organisierte Wirtschaftskriminelle zu überführen? Welche Rahmenbedingungen werden benötigt, um den Staat vor Umwelt- oder Wirtschaftskriminalität zu schützen? Tatsächlich müsste dieses Problem aus dem deutschen Steuerrecht auch international angegangen werden. Ganz allgemein hat unsere Welt zahlreiche Probleme, die von einzelnen Staaten alleine nicht in den Griff zu bekommen sind. Und so komme ich zu meinem Weihnachtswunsch in dieser Weihnachtsfolge des Podcasts. Ich wünsche mir von allen internen Revisionen, dass wir einen Schritt zurücktreten und uns das große Ganze anschauen. Was sind die übergeordneten Probleme? Und dass wir nicht aus Angst im Klein-Klein verharren, weil es sich so schön einfach prüfen lässt. Dass wir mit Mut die großen Dinge angehen. Auch wenn man uns dann persönlich angreift oder versucht, uns zu diskreditieren. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Aber einfach kann jeder. Und das ist doch langweilig. Also, lassen Sie es uns gemeinsam angehen. Lassen Sie uns die großen Themen angehen und den Mut und die Ausdauer haben, diese Themen an geeigneter Stelle zu platzieren. Und damit schließe ich mit einem Frohe Weihnachten. Das war's für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu dem Podcast. Herzlichen Dank. Melden Sie sich gerne für meinen sehr selten erscheinenden Newsletter auf puhani.com an. Und wenn Sie mir was mitteilen wollen, dann schreiben Sie gerne eine Mail an info@puhani.com oder Sie nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage puhani.com. Wenn Sie Ihre Absendemailadresse nicht angeben, bleibt das Ganze vollkommen anonym. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann machen Sie gerne Werbung dafür und abonnieren Sie ihn. Denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder ein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.